Beim einzigen Stargate-Podcast auf diesem Planeten. Ja, herzlich willkommen hier.
Galaxie,
Entschuldigung. Hier bei der bereits 200. Ausgabe. Ne, haben wir doch schön durchgehalten.
Ich habe auch so einen Partyhut auf.
Sehr gut, genau. Wir haben alle uns zückt die Partyhüte, diese ganz kleinen. Ja, ist doch nett. Genau, wir hoffen, wir konnten euch bis dato unterhalten und können es auch weiterhin tun. Ich habe es, wie gesagt, nicht auf dem Schirm, wie viele Folgen noch. Ich glaube, 200 werden es.
Also wir haben mehr, jetzt acht Staffeln.
Das sind ja noch
8,5. Genau. Wir haben anderthalb noch bei SGA. Wir haben 5 Staffeln bei Atlantis. Ja. Das sind 6,5. Dann haben wir 2 Staffeln SGU, sind 6,5.
Okay, könnte doch noch.
Ja, wenn wir dann noch irgendwie, was die Trickserie dazu nehmen, sind wir bei 7,5. Und wenn wir dann noch die Miniseries mitnehmen, dann sind wir bei 8.
Okay.
Vielleicht noch ein paar Sonderfolgen, also 200, 400 könnte vielleicht so gerade eben noch irgendwie hinaus.
Wir gucken mal. Also ich mache dann auch irgendwann, wenn ich mal irgendwann jetzt frei habe, den Plan für nächstes Jahr, da kann man schon gucken, wie weit man dann da kommt. Genau, aber ist doch schön. Und ja, wir haben Feedback bekommen auf Instagram. Jetzt muss ich gucken. Das war einmal, ich glaube, das war zur Folge. Genau, Nachrichten aus der Pegasus-Galaxie zur Vorschau. Den Vorschaubild schrub auf Instagram der User Charlie B. Perez. Leadership. Ja. Und dann hat noch StargateProject.de was geschrieben. Auch zu der Folge. Und zwar alles, woran wir denken, woran wir bei der Folge denken können: Leadership. Ja. Genau, so schaut's aus. Ja, und ich war ja in Ulm hier beim Stargate Project.de organisierten, vielen Dank, Treffen, Belistener Fan-Event nannte sich das. Wir waren zu 6 insgesamt. Ursprünglich sollten es, glaube ich, 10 werden, aber wie es immer so ist, da ist immer Schwund dabei. Ja, war auch jemand aus der Schweiz da und ich, also wir zwei praktisch hatten die längste Anreise. Genau, aber war doch schön, dass das geklappt hat. Gerne wieder, vielleicht als jährliches Ding oder so. War doch ganz nett.
Hast du denn auch mit zwei unterschiedlichen Stimmen geredet?
Ich habe es immer abgewechselt. Ja. Alle Adjektive, weißt du, alle Verben so. Nein, natürlich nicht. Aber ja, war ganz nett. Und ja, sind auch viele, die so bei Star Project immer mal so Texte schreiben, waren auch da, die da immer mal so hinten vielleicht nicht so öffentlich präsent sind. Aber die muss es auch geben, sonst geht da ja nirgendwo was vorwärts. Das gerne nochmal machen, also Daumen hoch dafür. Ja, ob es den Daumen für die Folge hoch gibt, wissen wir noch nicht, aber wir können gerne reingehen. Thomas, wie heißt sie denn erstmal, bevor wir zu den Daten kommen? Ja.
Möbius Part 1, also ja. Im Englischen.
Genau, und im Deutschen Möbius, Teil 1. Es gibt ein paar Sprachvarianten, die meisten sind halt auch in dem Möbius Teil 1 drin, in diesem Sprachgebrauch. Die Franzosen aber nicht. Da heißt es nämlich Zurück in die Zukunft Teil 1. Und im Japanischen fand ich auch geil. Ich
glaube, echt ernsthaft?
Okay. Also Retour vs. Le Futur. Ich kann das nicht aussprechen. Ja,
die aber Frage ist jetzt, wie heißt denn Zurück in die Zukunft dann da bei denen?
Ach so. Auch so? Also ich nehme es an, sonst wird es keinen Sinn ergeben. Schreibt es uns gerne. Google ist kaputt. Nein.
Die Native Speaker unter euch.
Ja. Genau, genau. Dann fand ich es interessant, dass man mal geschrieben hat, wie die Japaner was nennen, weil ich gucke ja auch immer nach den Sprachvarianten und gefühlt zum ersten Mal steht da, dass es in Japan überhaupt irgendwie genannt wird. Also es war irgendwie nie Thema. Immer Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland immer so eher Europa. Oder Russisch war auch öfter mal drin, aber Japan ist neu. Also die haben jetzt auch Stargate. Glückwunsch dazu. Da hieß das Ding nämlich, das SG-1, das durch die Zeit sprang. Erster Teil. Also wie das Mädchen, das durch die Zeit sprang, ist ja auch eine Anspielung praktisch an auf den Roman. Und das gibt es ja auch als Anime. Dann zum Titel noch, das ist ja irgendwie Möbius, ne? Und in der Mathematik gibt es irgendwie so ein Möbiusband oder ja, und das ist eben nach dem deutschen Mathematiker benannt, August F. Möbius aus dem 19. Jahrhundert. Eine einseitige geometrische Oberfläche, die entsteht, indem man ein Ende um 180 Grad dreht und es mit dem gegenüberliegenden Ende des Rechtecks verbindet. Das Ergebnis ist eine einzelne Oberfläche, die, wenn man sie durchquert, endlos weitergehen würde wie eine Schleife. Ja, dann können wir doch jetzt Möbius Teil 1 und
Könnte auch
2.
einfach einen Kreis bilden. Was,
Ja.
das hat auch keinen Anfang und kein Ende. Ne?
Das
So Uroboros.
wäre zu einfach.
Uroboros heißt es doch da. Da gibt es auch diese Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. Das ist doch genau das.
Da können wir jetzt also praktisch endlos diese zwei Folgen besprechen, die nächsten 200 Episoden. Nein.
Yeah.
Ja, immer, aber na gut, 200 Sprachweil.
Jedes Mal anders bewerten. Mit einer anderen
Genau.
Begründung.
Genau.
Gucken, wie weit wir kommen.
Oh nee, heute war es gut, heute war es schlecht. Ja, genau. Jetzt können wir mal gucken, wer das Ding überhaupt geschrieben hat, also Joseph Malozzi und dann auch am Handlung und Drehbuch auch beteiligt waren Paul Mooney und Brad White und Robert C. Cooper waren auch am Drehbuch beteiligt, also ganz viele und Robert C. Cooper auch in der Handlung steht hier nochmal extra. Und Regie ist, wie so oft, Peter
Die
DeLuise.
Luise, genau.
Genau.
Die Luise.
Die Luise war es. Und genau, ach so, die Ausstrahlung noch. Laut Stargate Wiki.de Weltpremiere am 15.02.2005. Und Deutschland Premiere am 25.01.2006.
Genau, und bei IMDb steht ja was anderes, 22.08.2005. Interessanterweise unterscheidet sich das zur letzten Folge, da wäre eine Woche Pause irgendwie drin.
Oh,
Also wenn
komisch.
man IMDb, die letzte war dann irgendwie am 15.08. und jetzt wäre es der 22.08.
Quote 1,44 Millionen, 10%. Recht ordentlich, sonst sind wir immer unter 10% meistens in letzter Zeit, glaube ich, gewesen. Naja. Wie dem auch sei, es gibt sogar ein deutsches Transkript, ist mal selten. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Möbius Teil 2 auch so ist. Gehen wir einfach davon aus. Wir gehen auch davon aus, dass diese Folge irgendwie beginnt, Thomas. Wie beginnt denn das Ding hier?
Genau, wir sind mal wieder im Child Mountain, diesmal in Carters Labor. Wir sehen Carter, wie sie am Computer arbeitet, hat da irgendwie einen Spaceship, ne? Wir, sie kennen das ja schon, die Prometheus. Aber sie sagt zu Daniel, der dabei steht, so von wegen, dass die Daedalus, los. Ne? So von wegen hat ein paar Vorteile gegenüber der Prometheus. Man hätte hier die Alien-Technologie direkt mit eingebaut und nicht einfach obendrauf auf die menschliche gepflanzt. Ja, Daniel erkundigt sich, wann es denn fertig ist. Ja, sie würden gerade den Hyperantrieb testen, also den Asgard-Hyperantrieb testen. Und wenn das sich als gut herausstellt, wäre das Ding ready. Und na, dann könnte man auch wohl los. Ja, ne, Daniel macht sich so ein paar Gedanken darüber, ob sie diesmal wohl alle mit konnten. Und ja, ne, jetzt wo die Replikatoren und Anubis weg sind, ne, da müsste man sich auch keine Gedanken darüber machen, dass man irgendwie seine Ressourcen irgendwie teilt oder sich aufteilt. Wobei das auch geil ist, ne, sich da Gedanken über Ressourcen zu machen, ne, about spreading our resources too thin. Also wo ich mir denke, hallo, ihr seid vier Leute, also ja, das wird immer so dargestellt, dass würde SG-1 das Universum alleine retten, aber das ist ja jetzt, weiß ich nicht. Ja, ne, Carter sagt auf der anderen Seite, es gäbe aber immer noch ein paar System Lords da draußen, aber ne, ohne die Jaffa-Unterstützung, also scheinbar sind die mittlerweile echt am Abdampfen. Na, haben sie die meiste von ihrer Macht verloren. Dirk ist auch dabei, grinst sich einen da zurecht und sagt in seiner bekannt liebenswürdigen und wortgewaltigen Art: Indeed. Dann klingelt Carters Telefon und ja, sie nimmt ab und reicht es dann Daniel weiter. Und Daniel so: Ja, was? Ich habe doch erst letzte Woche mit ihr gestorben. Ja, ich werde wohl da. Ne, ich habe erst letzte Woche mit ihr gesprochen. Jetzt habe ich Freudscher Versprecher. Ne, ich werde da sein. Carter erkundigt sich dann: Was war denn? Catherine Langford died last night. Also gestern Ritter. Ist sie gestorben, ja. Wobei auch interessant, weißt du, dass man ihn jetzt zu einer Beerdigung einlädt, obwohl die gerade mal ein paar Stunden tot ist. Also, ne, also da muss man
Blitzbeerdigung.
schon, ja, ich weiß nicht, da muss man schon irgendwie so an die Angehörigen denken, hat Catherine irgendwas Wertvolles vererbt oder sowas, und haben sie jetzt um die Ecke gebracht, damit man bloß keine Autopsie und nix, weißt du, schnell unter die Erde, damit das alles dann möglichst, damit man ganz schnell an sein Erbe
Ja,
kommt, ich weiß es nicht.
ganz fix hier.
Keine Ahnung. Ja, Opening Credits. Wir sind auf einem Friedhof. Wir sehen, wie der Sarg hineingelassen worden wird. So, ne? Da sind ganz viele Leute dabei. Und Daniel ist dann irgendwie der Trauerredner, wobei ich mich dann auch frage, warum Daniel die Rede hält und nicht irgendein Angehöriger, der vielleicht mehr mit Catherine Langford
Ja,
zu
das
tun
ist ein
hat.
Kurios, aber.
Ja, ne, er schwadroniert so ein bisschen rum. Ja, sie hatte eine Fähigkeit, ne, so von wegen open-minded, ne, Curiosity, sagt er, ne, so von wegen. Und hast du nicht gesehen, sie hat Potenziale Leuten gesehen, was die anderen irgendwie nicht erkannt haben. Und ja, sie hat auf jeden Fall, wie ihr Vater zuvor, viel, viel zur Wissenschaft beigetragen und viel mehr als, ne, sie hat die Welt sogar verändert, viel mehr als die Leute überhaupt so wissen. Ja, ne, also ich wäre auch nicht hier, hätte ich sie nicht getroffen. Sie hat mein Leben verändert in einer Art und Weise, die sich keiner hätte vorstellen können. Ja. Wir sehen, wir machen einen kleinen Cut. Wir sehen, wie Leute jetzt Rosen auf den Grab, wie heißt denn das Ding, auf den Sarg werfen. Daniel steht daneben und ja, die Leutchen dampfen dann so langsam ab und dann kommt eine Dame auf ihn zu. Der Charakter heißt Sabrina, wird gespielt von Georgia Craig, einmal 4400, einmal Dead Zone, einmal Battlestar, hat aber auch nur 16 Rollen in Summe. Und sie spricht ihn dann an und sie stellt sich dann vor: Ich bin Sabrina Gosling, ich bin die Nichte von Catherine. Er schüttelt ihre Hand und ja, sie bedankt sich bei ihm, ne, dass er gekommen ist und dass er ihr die Rede gehalten hat. Das wäre ganz, ganz cool gewesen. Und er sagt: Ja, war mir eine Ehre. Und ja, ne, so sagt sie dann: Ja, meine Tante hat viel von dir geredet. Ne? Ich habe dich immer irgendwie so Indiana Jones-mäßig mir vorgestellt, mit einer Peitsche und einer Pistole und ja, die bösen Leute durch einen Tempel jagen und sowas. Und ja, sagt Daniel, ne, geht auf den Witz drauf ein und sagt dann: Ja, die Peitsche lasse ich normalerweise zu Hause. Heißt, Daniel ist jetzt mit einer Pistole unterwegs oder was soll uns das
Die hat er
jetzt
doch immer
sagen?
dabei.
Naja,
Ja.
die Sidearm. Ja, Catherine sieht das, Quatsch, Catherine, Sabrina sieht das genauso und zieht dann das goldene Auge von Ra heraus, also den Anhänger, den Daniel mal schon in Händen hatte auf der Originalmission und sagt: Hier, das wollte, dass du hast. Und nee, hier bitte, du bist doch Familie, ne, du solltest das. Nee, nee, sie hat von dir gesprochen oder von dir gedacht als ein Sohn. Und ja, Daniel nimmt das Ding dann an, bedankt sich ganz brav. Und ja, sie sagt, sie hätte noch ein paar anderen Krempel gefunden, den sie wollte, dass er haben möge. Konnte aber nicht mitbringen, ne, wohin du solltest, denn solle sie es denn schicken? Und Daniel bestätigt das und ja, er schreibt ihr dann vermutlich auch auf. Und dann sehen wir nämlich einen Stargate-Korridor. Es ist wohl einige Zeit vergangen. Wir sehen zwei Airmen, die da mit Kisten in Daniels Office gehen und wieder rauskommen. Und ja, O'Neill beaufsichtigt das Ganze und ja, hier, was ist denn hier los? Fragt er dann. Und hast du hier irgendwie Online-Shopping betrieben? Sagt dann O'Neill. Und Daniel, wie was? Und ja, ne, dann irgendwie die Lieferbestätigung wird Daniel dann ausgehändigt. Hier, sofern du hast hier eine Lieferung erhalten. Und ja, Daniel guckt dann drauf. Oh Gott, ja, okay, es kommt von Catherines, also von ihrem Anwesen. Wobei weiß ich nicht, ob man da jetzt, schreibt man da als Absender noch den, weiß ich nicht, schreibst dann drauf Catherine Langford und dann die Adresse.
Ich weiß nicht,
Also.
aber so viel Zeug
Ist
wie da lag, da ist bestimmt die Bundeslade auch dabei. Also das
ja, vor allen Dingen auch geil, warum lässt sich Daniel diesen ganzen Klumpatsch ins SGC schicken? Hat er
damit
kein
wir es
Zuhause oder was?
sehen. Das, ja, gut. Ja, wobei das meiste, also ich glaube, er denkt, das meiste ist halt dieses Archäologenkram und dann kann das da besser übersetzt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er so das, ja.
Ich habe keine Ahnung. Und ja, und der hat hier wohl den ganzen Krempel, also alles geschickt, was da irgendwie da ist. Und im Büro sieht man dann haufenweise Kartons und Artefakte. Und ja, Daniel bestätigt das auf dem Weg, ja, das ist wohl ihre ganze Kollektion. Und ihr klopft mir auf die Schulter und sagt: Ja, ich mag lieber Briefmarken. Und ja, damit lässt O'Neill ihn da stehen. Und wir gehen stehenden Fußes jetzt in den Briefingraum.
Ja, Jack hat da gerade ein Briefing mit SG-13. Die haben irgendwelche ganz außergewöhnlichen Steine mitgebracht. Ja, also die sehen alle gleich aus. Galinski, der Archäologe da im Team, hebt da so einen Stein aus dem Koffer, so macht das ganz vorsichtig, ne, behutsam. Na, hier gibt es noch mehrere Trollier-Steine. Jack nimmt die und schaut die sich nicht wirklich an, legt sie wieder weg. Und ja, hier Mesotase. Platte, meine Gott, mit gut erhaltenen Mikrometer Kristallen und das, ja, das schaut er sich auch nur so halb an. Und Balenski meint: Ja, wir machen da noch Tests, ne? Und morgen früh haben sie dann einen Bericht auf dem Tisch, ne? Und O'Neill dann sarkastisch so: Oh, lassen Sie mich nicht zu lange warten. Und Balinski ist aufgeregt, nein, Sir. Aber dann verschwindet das balinskische Lächeln auch wieder. Und dann hat er den nächsten Stein in der Hand. Und hier, das dürfte sie brennend interessieren. Denn wie sie unschwer erkennen können, bla bla. Und dann geht der Satz nicht zu Ende. Denn da kommt Daniel reingestürmt und ist in Eile. Jack, ne, hier, ich muss reden mit dir. Und als er da das Briefing bemerkt, stolpert er erstmal kurz fast und bleibt stehen und entschuldigt sich, dass er da halt stört. Und die greift nach Daniels Arm so, doch, nee, wenn es wichtig ist, musst du uns unterbrechen, es muss sein. Und Daniel sagt dann, dass er eben glaubt, ein ZBM gefunden zu haben. Jack springt auf und während Daniel da unsicher Richtung Berlinski schielt und O'Neill, ja, also er ist außer sich, dass er da diese komischen Steine nicht mehr in Anführungszeichen begutachten muss und sagt aber noch, ne, zu Berlinski, gute Nummer mit dem Stein hier. Und los, und dann wird aufgebrochen und wir machen das auch und finden uns wieder in Daniels Labor. Das ist immer noch genauso vollgestellt.
Ja, Sekunde gerade, ja. Wenn wir an der Szene sind. Balinski wird gespielt von David James Lewis, dreimal Akte X, einmal Millennium, einmal Neue Addams Family, einmal Lex the Dark Zone, dreimal Outer Limits, einmal Dead Zone. Ein weiteres Mal taucht er noch in SG aus, also in der nächsten Folge. Einmal Eureka, zweimal Smallville, einmal Fringe, einmal Altered Carbon, einmal Twilight Zone. Und ich glaube, dieser Mann ist bis jetzt der Rekordhalter in Rollen überhaupt. 266 Stück in Summe.
Ja, das ist ordentlich, auf jeden Fall. Genau, jetzt liegt da auch ein altes ägyptisches Buch herum und Daniel sagt ja, unter den Dingen, die mir Herr Kesslin hinterließ, war eben das auch die Originalausgabe von Das Auge der Sonne und er hält das Buch dann hoch. Es ist die einzige noch existente Version wohl und es beschreibt die Sitten und Rituale der Antiker für den Sonnengott Ra. Und während ich es durchblätterte, ist mir hier was aufgefallen. Dann deutet er auf so ein Bild von einem Pharao, der was in der Hand hält. Und ja, das könnte, wenn man es so interpretieren wollen würde, ein ZBM sein. Und Tjerk ist auch am Start und meint offenbar ein Zero-Point-Modul. Ja, Daniel meint, Ra's Verehrer bezeichneten es als das Herz des Lichtes. Dieses Wandgemälde hier ist 1858 entdeckt worden und wurde später bei einem Feuer zerstört. Und Carter ist auch da und fragt, ob das ZBM nie gefunden wurde. Und Daniel verneint das. Und es wird sich zu dritt erstaunt angeschaut. Ja, wir schauen.
Wobei das natürlich auch geil ist, weißt du, du hast dann die ganzen Wandvertäfelungen, die aus Stein sind, rausgenommen, hast sie im Museum aufgestellt und dann seit wann verbrennen Steine?
Das ist ganz heißes Feuer. Das ist Lava gewesen. Ja.
Oh wei, oh wei. Also, dass es vielleicht verrußt ist, aber ne, ja. Ich glaube nicht, dass das irgendwelche Leute nicht doch wiederherstellen könnten im Original. Also, das ist Quatsch.
Wir gehen quatschend weiter in den Besprechungsraum. Da wird eben eine Besprechung fortgesetzt wohl und Carter schiebt Jack ein paar Sachen, Unterlagen zu und meint, dass wir da ausgedehnte Satellitenbeobachtungen von Gizeh Plateau gemacht hatten und nach Energiesignaturen suchten, wie die eben eines ZBMs, aber ja, die wir in der Nähe von Taunash fanden. Selbst wenn es unter der Erde und unter Stein verschüttet wäre, da hätten wir das irgendwie gefunden aber oder finden müssen, aber das ist nicht der Fall. Sorry, Daniel, ne, falls es noch dort ist, ist es wohl schon leer. Und Daniel glaubt es aber nicht. Nach dem Text sagt er nämlich, war es ein religiöses Artefakt, eine Ikone und wurde nie als Energiequelle verwendet. Ja, Tier glaubt, dass vielleicht Ra das mitgenommen hat und die Erde damit verließ.
Genau, das heißt, eigentlich könnte man jetzt die Sensoren mal anders ausrichten, weil wenn das an Bord von Ra's Schiff ist, kreist das ZBM jetzt irgendwo um die Erde. Na, also außer es ist mit der Explosion, aber antiker Technologie ist ja relativ stabil ja eigentlich. Weiß ich nicht, ne, ob man sowas vielleicht dann im Erdumlaufbahn dann irgendwie finden könnte. Vielleicht.
Wäre möglich. Carter zuckt aber mit den Schultern und ja, dann könnte es jetzt halt sonst wo sein. Daniel weiß nicht, wo es ist, ne, aber wir wissen immerhin, wo es war und Jack kneift die Augen zusammen und ja, in Gizeh sagt Daniel 3000 vor Christus und Sam schüttelt nur mit dem Kopf. Das ist unmöglich, dein Ernst. Und O'Neill, was? Naja, es ist unsere einzige Chance und O'Neill, ja, was denn? Und Carter, nein, wir waren uns ja einig und O'Neill, wenn ich hier noch einmal was denn sagen muss, dann rollen Köpfe. Daniel, ja, wir haben eine Zeitmaschine. Wir gehen zurück und holen das ZBM. Und O'Neill, ja, ich durfte noch nicht mal zurückgehen, um das Basketball-Endspiel letzten Jahres zu sehen. Daniel schließt kurz die Augen, schaut er an die Decke. Jack, das ist die einzige, oder das ist die Möglichkeit. Ra hat nie gewusst, was das bedeutet. Wir könnten zurückgehen und holen es uns eben und ohne den Zeitablauf zu verändern.
Das ist ja doppelt schon falsch. Zum einen wissen sie nicht, also ne, dass hier die These aufgestellt hat, dass Ra nie gewusst hatte, um was es sich handelt, weiß man nicht. Also ich glaube schon, dass ne, also ein Gur-Ul rausfinden kann, dass das irgendwie Technologie ist, dass er sie vielleicht nicht nutzen kann. Das ist wieder was anderes. Ne?
Das,
Aber
ja.
dass das auf jeden Fall antiker Technologie ist, das wusste Ra auf jeden Fall. Also die These ist hier schlichtweg falsch. Und irgendwie zurückgehen und ohne die Timeline, also bitte, wenn sie Jack verhindern wollen, dass er zum Endspiel da irgendwie geht, 1908, also sorry, wenn sie jetzt irgendwas aus der Vergangenheit klauen, was irgendwie religiös verehrt wird, ne, so von wegen, dann holst du beim
Das
nächsten
hatten wir eigentlich.
Ra-Feiertag, ne, holst du das Ding, willst du das Ding dann
Ja.
rausholen und oh mein Gott, es ist
Es ist
weg, es ist weg.
Pappmaché. Scheiße.
Also, ne, dann rollen
Ja.
dann erstmal ein paar Köpfe, ne, das wird dann die Timeline auf. Also, das ist totaler Unsinn, dass sie jetzt sagen, ach so, ja, doch, das könnten wir ja jetzt machen, ohne dass wir das irgendwie, also das irgendwie, weil Carter stimmt ja jetzt auch zu, das ist völliger Blödsinn. Also, jede Zeitreise, egal was du tust, wird irgendwie die Zeit verändern. Und sei es nur, wenn du ausatmest, dass dann irgendwo, ne, wenn irgendwo ein Schmetterling flattert, kommt irgendwo ein Sturm raus. Ne? Das ist Quatsch. Ändert immer die Timeline.
Theoretisch gesehen hat er recht, meint Carter. Und Uni, was? Sie wären damit einverstanden und Carter druckst rum. Na, ich bin da jetzt auch nicht glücklich drüber, aber gibt keine historischen Beweise, dass je ein Gurult ein ZBM nutzte. Und ja, Jack versteht gar nichts mehr. Was bedeuten würde, dass es nicht vermisst werden kann? Wir müssten extrem vorsichtig sein und möglichst kaum in Kontakt mit den Menschen dieser Zeit geraten.
Ja, aber wir haben es ja gerade schon ausgearbeitet. Ne? Es wird natürlich vermisst. Also wenn das bei irgendwelchen Zeremonien rausgeholt wird und man dann ne, ist es plötzlich nicht mehr da. Das hat natürlich Impact und würde auffallen.
O'Neill meint ja, das ist das eine, aber ne, ich dachte, das Ding funktioniert nicht. Und Carter meint ja, niemand in Area 51 war in der Lage, diese Zeitmaschine einzuschalten. Es ist ihnen kaum gelungen, sie vom Boden hochzubekommen, aber sie waren in der Lage, damit zu fliegen. In der Tat, meint Jörg, du verfügst über hervorragende Fähigkeiten, antiker Technologie zu kontrollieren, Richtung O'Neill. Und Daniel meint auch, Jack hier mit einem funktionsfähigen ZBM wäre unsere Energieversorgung für immer gesichert. Und wir könnten ein Wurmloch zur Pegasus-Galaxie öffnen. Ja, und Jack schaut immer so zwischen Sam und Daniel hinterher, so tuff, 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 tuff. Und ja, wir springen dann zur Erdumlaufbahn sozusagen, wo man schon in einem Paddlejumper sitzt und eben die Erde umkreist.
Genau, Daniel und O'Neill, also O'Neill sitzt am Steuer, Daniel am Beifahrersitz, Carter arbeitet an der Zeitmaschine, Tierke steht hinter Daniel und ja, hier, ne, der Jack denkt daran 3000 Jahre vor Christus, ne, wenn Sam jetzt irgendwie die Energie da an die Time Machine anschließt, dann solltest du nur an dieses Datum denken, an nichts anderes. Und ja, aber woher weiß denn jetzt dieses Ancient-Ding hier, dass das dann irgendwie BC ist? Ja, deine Gedanken, ihre Gedanken kontrollieren es, sagt Carter, ja, ne, so von wegen der Computer sollte das durchaus verstehen, was du unter dem Konzept von Zeit verstehst. Und ja, sagt dann ihr, wir könnten das doch erstmal testen. Wie wäre es denn mit 1908? Ne? Da ist dieses besagte Basketball, nee, Baseballspiel. Ja, sagt Carter, das ist auch, also ich glaube, sie lügt an der Stelle. Ne? Sie sagt so wegen, ach, wir haben hier in den Datalogs rausgefunden, dass diese Zeitmaschine halt nur bei Sprüngen größer als 100 Jahre funktioniert. Das ist natürlich. Und ja, Daniel bläut Jack nochmal ein. 3000 Jahre vor Christus, ne, als Carter das Ding dann anschließt. Und ja, vielleicht auch noch ein bestimmter Tag, sagt er dann. Und ja, er. Ja, ne, und O'Neill schließt dann jetzt die Augen und legt seine Hände auf die Ablage. Und ja, plötzlich geht dann hinten das Gerätchen auch an. Ne, brummt ein bisschen, leuchtet ein bisschen. Und wir sehen den Puddlejumper im Weltraum, wie er irgendwie so eine Distortion Wave ausstrahlt. Und ja, plötzlich sieht man im Paddlejumper, dass die Device hinten wieder ausgeht. Und ja, man hat nichts gefühlt. Ist denn überhaupt was passiert? Und ja, hier probieren Sie mal das Radio, Sir. Und so von wegen Daniel probiert es dann. So von wegen hier, Stargate Command, ne, aber meldet sich niemand, kommt nur Static. Und ja, Tia guckt dann raus und sagt dann, hoch, die Sternkonstellationen sind anders. Was aber auch totaler Quatsch ist, die Sternkonstellationen ändern sich in Bereichen von Millionen von Jahren und nicht bei 5000. Also das würdest du null mitkriegen. Ja, ja, so von wegen Carter sagt dann auch, ja, die Erde hatte vor 5000 Jahren einen anderen Orbit um die Sonne. Ich glaube, wir haben es ge geschafft. Ey, woher sie das jetzt wissen, wird die Sonne, also bitte, die Erde kreist immer im selben Abstand. Also das ist völliger Quark. Das, also auch, oh. Naja, egal. Wir landen auf jeden Fall. Der Puddlejumper sitzt jetzt im Sand von Ägypten und im Puddlejumper zieht man sich jetzt um. Man hat so ägyptische Roben, das kennen wir ja auch schon aus The Children of the Gods, ne, die man sich dann drüber zieht und ja, ein paar Turbane werden angezogen und Daniel hat noch eine Videokamera dabei. Und ja, Daniel dann auch, ist total begeistert, so wie, ja, hier, oh, ich kann endlich sehen, dass die großen Pyramiden, die vierte Dynastie, also weiter, älter sind als die vierte Dynastie. Und ja, sagt Katar, was willst du denn jetzt machen? Ne? So wegen irgendwie eine Zeitung, eine aktuelle hochhalten mit dem Datum. Und ach, Daniel ist immer noch am Schwärmen. Ne, ich werde so viel aufnehmen, wie ich kann. Und ja, Carter weist aber nochmal darauf hin, hier wenig Interaktion, minimaler Impact, so von wegen, wir sind nur vom CPN hier, Daniel bestätigt. Na, Carter weist auch nochmal drauf hin und sagt auch, na, alle von Ihnen, Sir, ja, sagt O'Neill, ja, alles gut. Ja, Carter gibt ihm jetzt ein kleines Gerätchen, das ist die Fernsteuerung für den Jumper, für die Cloaking Device. O'Neill nimmt das an, ist hellauf begeistert. Man geht vom Schiffchen weg. Der O'Neill drückt dann aufs Knöpfchen. Das Schiff wird unsichtbar. Wir sind dann in einer altägyptischen Siedlung. Ihr seht im Hintergrund die Pyramiden. Ne? Daniel also schon gewonnen, was das angeht. Ja, ne? O'Neill, Carter und Teal'c schauen sich da irgendwie an, während Daniel mit den Eingeborenen spricht. Oh, ja, weiß ich nicht. Ne? Ist, ja, Daniel kann das zwar, aber warum nimmt er nicht Teal'c mit? Weil der könnte ja jetzt auch, denke ich mal, ägyptisch. Naja, okay. Daniel verbeugt sich auf jeden Fall vor den Leuten und ja, sagt er dann, ja, so wegen mein Altägyptisch ist ein bisschen eingerostet, aber ich habe wohl rausgekriegt, was sie denn sagen. Und na, das ist Kateb und das ist dein Bruder Silatis. Und O'Neill winkt dann irgendwie dürflich. Ja, ne, sie sind auf einer Pilgerreise zum Tempel von Ra, um ein Offering zu bringen. Und ach, das ist ja super Timing, freut sich O'Neill. Und ja, ne, morgen geht's los. Ich habe ihnen erzählt, wir kommen aus dem Osten und ja, sie haben uns angeboten, hier die Nacht zu verbringen. Und ja, Kater, so wegen, ja, ich hatte gehofft, jetzt nicht so lange da zu bleiben. Das auf dem Weg, ich habe hier irgendwie Bedenken dabei, dass ich hier auf irgendeinen Käfer trete und damit die Zukunft verändere. Das ist es halt, ne? Das kleinste Ding kann einen riesen Effekt haben. Daniel stimmt dem Ganzen aber zu und sagt so, also, ne, er weist nochmal darauf hin, so, wir können jetzt nicht einfach in den Tempel reinplatzen. Also bitte, sie wollen ja eh einbrechen, also, und was klauen. Das ist ja völlig egal, wann sie das tun. Ja, ne, man könnte das als Tarnung nutzen, dass man sich als Pilger ausgibt, aber mal ganz ernsthaft, die wollen eh was Illegales machen, ist auch fürchterlich wurscht, wann das tust. Ja, aber Daniel sagt halt, ne, na, Audience wäre das Beste, um da reinzukommen. Ne, Carter ist dem auch eher zugeneigt, ne, Low Profile sollen wir haben. Und ja, O'Neill hat aber andere Sachen auf dem Zettel und fragt dann, haben sie denn erzählt, was es denn zum Abendessen gibt? Das ist eigentlich so eine Rodney-Geschichte, ne? So, was gibt es denn hier eigentlich
Ein
zum
bisschen,
Essen?
ja.
So. Im Tempel von Ra sind wir angekommen. Wir sehen ein paar Pilger, die da reinkommen, die irgendwelche Truhen mit sich herumschleppen und sie dann da vorne vor den Altar legen. Ein Jafar wird mal wieder gespielt von Fraser Hutchinson, ist eigentlich Stuntfrau. Zuletzt haben wir sie in Staffel 7, Episode 11, Evolution Part 1 gesehen. Schreit ein bisschen rum. Und man kniet sich hin und dann kommt Ra. Wir sehen aber eigentlich nicht sein Gesicht. Wird wieder mal gespielt von Jay Williams. Hat zuletzt in Staffel 7, Episode 1 als Youth Manservant war er zu sehen. Na, er hat die Maske geschlossen. Auch interessant, er hat die Maske geschlossen, die Jafar nicht. Das ist was wir aus dem eigentlichen Film jetzt auch nicht so kennen. Das ist halt, nur um sie auseinanderzuhalten, das machen die Jafar ja eigentlich in SG-1 wirklich eher selten, obwohl die das in Interaktion mit den Menschen vor Ort eigentlich immer zu haben, damit man halt wirklich denkt, das sind Götter. Es ist eigentlich, naja, egal. Ja, der Jafar schreit noch ein bisschen, also die Jafar schreit noch so ein bisschen rum und ja, ne, dann wird jetzt die Truhe geöffnet für Ra und ja, Ra scheint scheinbar nicht begeistert sein. Er sagt ein bisschen was auf Ägyptisch. Ja, der Silatus zieht jetzt aber noch ein bisschen Zeug da raus und hält es nochmal hoch und er wird aber zurückgedrängt mit der Stabwaffe. Und außerdem, ja, sieht nicht so aus, als wäre er jetzt hier irgendwie großartig beeindruckt. Ra phase noch ein bisschen auf Ägyptisch. Daniel übersetzt, ne, würde hier kein Disrespect seiner Anhänger tolerieren und einer der Jafar nimmt dann seine Stabwaffe und zielt auf die Brüder. Doniel will schon seine Pistole ziehen und Carter hält ihn aber davon ab und ja, hier, sagt Doniel dann, ne, wenn ich es jetzt tue, müssen wir es in 5000 Jahren nicht mehr tun. Nee, ne, haben keine Ahnung, was das dann für einen Effekt hätte. Ra nickt und der Jafar schießt dann Silatus. Ich glaube, der wurde auch nicht in der IMDb erwähnt, sonst hätte ich mir das aufgeschrieben, genauso wie sein Bruder. Ist auf jeden Fall jetzt tot. Na, dreht sich dann um und ja, mit seinen Anhängern geht er dann hinaus. Jafar schreit nochmal ein bisschen rum. Man verlässt diesen Ort und geht in den angrenzenden Raum und die anderen Pilger gehen raus. Die SG-1 bleibt da irgendwie in der Ecke noch zurück. Und ja, Daniel sagt, ja, vermutlich in irgendeiner Schatzkammer, ne? Wenn das ZBM irgendwo ist, dann wird es wohl da sein. Ja, man schleicht jetzt ein bisschen durch die Gänge. Wir sehen einen Wächter Jafar, der wird nochmal umgenietet. Und ja, Teal'c und er ziehen ihn dann in eine Halle. Wir sehen dann, wie Teal'c sich die Jafar-Uniform anzieht, also die Rüstung anzieht. Ja, und hier ist ein bisschen skeptisch, ne? Also wird das wohl klappen, ne? Dass er einfach reingeht und das mitnimmt und ja, sagt Daniel, ne, sie wissen ja nicht, dass was das ZBM ist. Und ja, ist irgendein rituelles Objekt für sie und wird für irgendwelche Sachen rausgeholt. Ja, außerdem hat er ja diese tolle Shiny Suit an und Tiag aktiviert dann den Helm. Er schließt sich und ja, macht ja auch an der Stelle Sinn, weil er ja nicht das Ra-Zeichen auf dem Kopf hat, sondern das von Apophis. Ja, und ihr wünscht good luck. Wir sehen einen kurzen Shot von draußen. Wir sehen die Sphinx vor einer großen Pyramide im Tempel. Ist wohl einige Zeit vergangen. Na, und hier guckt er auf die Uhr und sagt, ja, come on, ja. Wenn es irgendwie Probleme gäbe, hätten wir das wohl irgendwie mitbekommen. Und dann hören wir das typische Jafar-Fußgestampfe. Ja, mit geschlossenem Helm. Und dann kommt dann aber Tiak da um die Ecke. Hat das ZBM in der Hand und hier ist hellauf begeistert. Und dann geht es am Landeplatz in der Wüste weiter.
Nochmal als Nachtrag, dieser Kateb wird gespielt von Alessandro Giuliani, den kennt ihr alle aus Battlestar Galactica, da spielte den Lieutenant Felix Gaiter, genau, weil das Gesicht kam mir nämlich auch bekannt vor. In der Wüste, da macht man sich auf den Rückweg und will da die letzte Düne hoch tuckern, klettern, dann sieht man, das ist ein bisschen schlecht, denn irgendwie, ja, ist das unsichtbare Schiff umstellt von Jafar. Da wissen die wohl, dass da irgendwas Komisches ist, ne? Und da ist nämlich eine Sandsturm, hat da so eine Sanddecke drüber gelegt und das ist natürlich etwas suspicious. Carter sagt auch, ach du meine Güte, und O'Neill stellt fest, da haben wir doch jetzt ein Problem. Und Daniel meint auch, ja, sieht nach einem Sandsturm aus, ne? Und Tierk meint auch, dass die Jafar hier bestimmt schon Verstärkung angefordert haben. Oder falls sie es noch nicht getan haben, ne, müssen wir jetzt mal hier zack, zack machen. Carter, ja, Sir, das geht nicht und der will nämlich gerade hier losballern. Und ja, das ist nicht das erste Mal, dass wir uns mit Jafar anlegen. Und ja, Carter sagt auch, du weißt doch, wie ich das meine, ne, hier. Das ist genau die Art von hochwirksamer Einmischung, die wir vermeiden sollten. Und Teal'c meinte, ja, die haben das Schiff, wird das die Zukunft nicht stärker verändern als alles, was wir tun könnten. Und Carter verneint das nicht notwendigerweise. Sie wissen nicht, was es ist. Und selbst wenn, können sie das gar nicht bedienen. Keiner von denen hat das Gen. Nicht einmal Ra könnte es zum Funktionieren bringen. Ja, und was sollen wir jetzt machen, fragt Daniel. Und Carter, ja, nix. Wie nix? Naja, so in etwa. Also, O'Neill hat da wohl eine bessere Idee und meint, ja, wir holen uns jetzt einfach das Schiff. Und Carter, ja, wenn wir die Jaffa töten und sogar in Gefangenschaft geraten, könnten wir in der Zukunft das massiv verändern, wenn sie glauben, wir könnten einfach nach vorne und dann wieder zurückgehen. Und die, ja, die blicken doch gar nicht durch. Dann parken wir das Ding, wo es eben niemand finden kann. Gerade wenn das die Zeitlinie verändert und die Zukunft ist bereits beeinflusst, könnten wir Veränderungen in Gang setzen, die nicht wieder rückgängig machbar sind. Jack verleiert die Augen. Und wir haben schon zu viel gemacht, meint sie. Tut mir leid, Sir, ich hätte das hier niemals zulassen dürfen.
Die Lösung ist eigentlich relativ simpel. Wir haben an der Stelle, Sie haben es ja vorhin auch schon getan, Sie haben den Jaffa ja umgesättet, die Rüstung Sie
Ja.
genommen haben. Der wird das nicht berichten, weil er sonst um seinen Hals fürchten muss. Du könntest an der Stelle, anstatt die Jafar zu töten, einfach die Jafar betäuben. Du nimmst den Gleiter, bist weg von der Stelle und wenn die wieder aufwachen, denken sie sich, okay, das ist niemals passiert.
Ja, aber ich glaube, das waren so viele, ob du die immer so nur einmal triffst mit der Set, das ist nicht so
Ja,
wahrscheinlich. Also,
aber trotzdem, es geht ja darum, also du hast Alternativen zum
ja,
Töten, die
theoretisch.
vermutlich auch sinnvoll gewesen
Die
wären, aber
man
ne.
könnte es minimieren auf jeden Fall. Ja. Und sie entfernen sich dann wieder von dem Schiff und gehen dann durch die Dünen eben zurück und O'Neill fragt, ja, was denn jetzt? Verbringen wir jetzt den Rest unseres Lebens hier? Und Carter, ja, also wir wissen ja, es gibt irgendwann eine Rebellion, die versklavten Menschen erheben sich und Ra verlässt die Erde. Daniel hat das vor 9 Jahren auf Abydos erfahren. Wenn es soweit ist, könnten wir unsere Zeitmaschine zurückbekommen, ohne allzu sehr den Lauf der Zeit zu beeinflussen. Und Uni, ja, wann sollen das jetzt stattfinden? Und Daniel, ja, ein paar Jahren, das genaue Datum kenne ich jetzt nicht. Und Uni dreht sich dann um, was, Jahre? Und Carter, ja, Sir, wir haben keine Wahl. Und Uni weiter, was ist denn jetzt mit dem ZBM-Kater? Ich meine, wenn wir warten, schaffen wir es vielleicht nicht mehr, das Ding hier in unsere Zeit zu bringen. Und Carter sagt aber ja, die Zeitlinie zu bewahren ist wichtiger, ne? Sonst kommt hier die Star Trek Time Police. Und O'Neill, ja, also genau betrachtet könnten es viel besser auch laufen. Und Carter ja, oder eben schlimmer kommen. Wir dürfen hier aber kein Risiko eingehen. Daniel meint, dass er eben weiß, dass man das ZBM in unsere Zeit bringen muss, auch wenn wir das selbst nicht schaffen. Ein Monat vor unserer Abreise wurde ein Grab der ersten Dynastie in der Nähe von Gizeh entdeckt. Wir müssen das ZBM nur dort in diesem Grab verstecken, damit es irgendwie gefunden wird. Dann brauchen unsere zukünftigen Ichs diese Mission nicht zu unternehmen. Carter findet, das ist eine gewagte Nummer, aber könnte funktionieren. Und O'Neill meint, dass eben hier viele gute Menschen gestorben seien, Carter, als Anubis die Erde angriff. Ihre Familien hätten bestimmt nichts dagegen, wenn wir die Zeitlinie da ein bisschen beeinflussen. Also es ist immer noch voll im, ja, wir machen alles, alles wird anders dieses Mal, Game drin. Und Carter sagt, nee, Sir, kann man nicht machen. Ich weiß, fällt Ihnen schwer, aber Ihr Instinkt sagt Ihnen, die Dinge zu ändern und sie zu verbessern. Aber diesmal ist es leider so, dass wir das nicht machen können. Wir müssen die Dinge so geschehen lassen, wie sie eben gedacht waren. Und ja. Dann laufen sie da weiter durch den Sand. Ja, wir verlassen aber diesen Sand und gehen in die Gegenwart. Und da ist ein Klassenzimmer. Da spricht auch jemand und ja, lernt wohl irgendwelchen Leuten Englisch.
Es ist ein Alternate Daniel, also scheinbar hat SG-1 da irgendwie massiv in die Zeitlinie eingegriffen, weil Daniel scheint hier irgendwie ein bisschen was anderes zu tun. Er ist auf jeden Fall an dem Zeitpunkt wohl kein Part von SG-1. Er trägt auch eine dicke Brille und erzählt, ja, Englisch ist komplex, ne, so wegen Hybride, bla bla bla, also ne, Kulturen hast du nicht gesehen. Und ja, wie wäre es denn hier mal mit einem einfachen Begrüßung? Ne? So kommt man gut ins Gespräch. Ne? So von wegen, wie wäre es denn auch als Thema irgendwie das Wetter? Ne? Jeder hat irgendwie was mit dem Wetter. Ne? So von wegen, ja, hier, ne? Wie wäre es, wenn ihr euch mal vorstellt und dann irgendwie was über das Wetter erzählt? Dann erhebt ein junger Mann, ein Carlos, gespielt von Mauricio Vazquez, hat interessanterweise nur diese einzige Rolle in laut IMDb. Und er sagt, vermutlich, ich weiß nicht, ob es ein Übersetzungsfehler ist von ihm oder ob er es wirklich so meint. So von wegen, my name is Carlos, you make me so hot. Na, also er könnte
Im
ja auch
Deutschen
sein,
sagt das
ist.
auch so, ja. Also,
Ja, weil
ja,
es könnte ja
genau.
auch sein, dass er einfach sagen will, so von wegen, mir ist heiß. Na,
Ach
also es geht ja
so.
ums Wetter. Na, und er kann kein richtig
Ja.
Englisch, you make me so hot.
Er wirkt auch wie so
Also
ein
er klingt auf,
Sunnyboy-Typ,
ja,
deshalb,
er
genau, ne?
klingt
Ja,
auch
es
so
könnte
ein
beides sein,
bisschen.
aber ja.
Ja, dann geht die Tür auf. Trendle kommt herein. Das ist vermutlich ein Kollege, wird gespielt von Neil Schell. Eigentlich ist er Regisseur. Er hat 17 irgendwie Serien, aber da war jetzt keine bei, die mir irgendwas sagte. Der lief vermutlich irgendwo in der Nähe am nebenliegenden Set rum und dann hat man den genommen. Und für, ja, hier, Daniel, da sind irgendwie Leute, die sich gerne sehen möchten. Und was denn für Leute? Und Air Force? Und ja, wir sehen dann, ne, als Randall ein bisschen beiseite tritt, Major Davis und zwei andere Airmen da draußen stehen. Und ja, wie es für so eine alternative Realität natürlich nötig ist, hat Davis in dieser Realität einen Schnürriss, einen Schnurrbart, einen stattlichen. Und ja, wir sind dann irgendwie im Aerospace Research Headquarter in Washington, D.C. Wir sehen eine veränderte Carter mit kurzen Haaren und auch einer Brille. Sie hat auch keine Militäruniform an, sondern zivile Kleidung, so von wegen. Und sie rantet dann so ein bisschen bescheuert, so von wegen unglaublich, so von wegen, du bist auch so klein und du bist so ein kleiner Mann und also hier Spin Wave Technology und Antigravitation und hast du nicht gesehen, hast du gar keine Ahnung von. Ja, sie rantet dann weiter, ne? Also nur weil meine reproduktiven Organe innen sind und nicht außen, so von wegen. Und dann, das ist natürlich eine Anspielung auf the Children of
Auf
the Gods.
genau, erste
Ne,
Folge, ja.
aber dann bricht sie ab und sagt, ach Gott, das ist doch echt scheiße. Ne? Wer würde denn sowas irgendwie jemals sagen? Und ein Dr. Hirschfeld kommt dann dazu, begrüßt sie. Dr. Hirschfeld wird gespielt von James Purcell, einmal Quincy, einmal Psi-Faktor, einmal Viper, einmal 7 Days, viermal Robocop-Serie. Ach so, genau, in der Robocop-Serie ist er der Bürgermeister, einmal Smallville, zweimal Deadzone, einmal Supernatural, einmal in der Blade-Serie 92 Rollen in Summe. Ja, er erkundigt sich dann, hey, mit wem redest du denn? Also er hat wohl draußen gehört, dass sie da irgendwie so, nee, mit niemandem. So, wie redest du mit dir selber? Und nein, 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 bloß nicht, so von wegen. Ja, Dr. Hirschfeld, so von wegen, hast du denn jetzt mal mein Feststoff-Raketenzeugs mal getestet und gegengelesen und so. Ja, sie sagt, ja, ich bin fast fertig, gute Arbeit und ja, hier, danke schön, hier weitermachen, Kater, ne, so von wegen, wenn du weiter so gute Arbeit leistest, dann wirst du wohl vermutlich noch ein bisschen was rumkommen. Und ja, die ist klopft an der Tür und dann steht Davis mit den beiden Leutchen wieder in der Tür. Und ja, hier Major Davis, United States Air Force und Dr. Hirschfeld stellt sich vor. Ja, er schüttelt dann die Hand von Davis und Davis sagt, ja, ich weiß, wer Sie sind und hier, was ist denn das hier? Ja, hier National Security, ich kann das hier nicht erläutern, so von wegen Dr. Hirschfeld, so von wegen, ja, okay, mit Blick auf Carter, so von wegen, wir können uns hier privat in meinem Büro unterhalten. Ach so, nee, ich bin jetzt nicht hier, um mit Ihnen zu reden, ich würde gerne mit Dr. Carter reden und die Alternate Carter total überrascht und ich. Dann sehen wir einen alternativen O'Neill, der an Bord eines Fishing Boats sitzt. Der Homer, ne, ist natürlich eine Anspielung auf die Simpsons, kann man wohl mieten und ja, er trinkt Bier und dann kommt Major Samuels dabei her, also der alternative Major Samuels mit zwei Offizieren und Colonel O'Neill und ach, Samuels, ne, so von wegen, willst du ein Boot chartern? Und nee, nee, wir sind hier vom Pentagon und wollen sie nach Washington eskortieren und interessiert O'Neill, aber so überhaupt nicht. Ja, National Security, die finden sie irgendwen anders und ja, nee, können wir nicht, ne, müssen schon sie sein, so von, bitte, ne, ich kann ihnen das auf dem Weg erklären. Und ja, O'Neill wiegelt wieder ab, ne, klingt nicht, überhaupt nicht nach Spaß. Na, jetzt gehen die Leutchen aber an Bord. Nee, sie wollen. Das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Ja, auf jeden Fall legt O'Neill dann den Vorwärtsgang ein und fährt davon. Wir wechseln in einen altbekannten Briefingraum, aber diesmal in der alternativen Realität.
Dort ist Daniel in dem Raum und ja, hört dann, dass die Sam reinkommt, blickt sich dann ein bisschen nervös um. Und Davis meint, ja, wenn Sie hier bitte warten, Ma'am, hier General Hammond ist da gleich bei Ihnen. Dann sieht sie erstaunt von oben bis unten an und ja, es wird sich registriert, so, hi, hallo, Daniel Jackson, und es wird sich dann geschüttelt, Samantha Carter, Dr. Jackson, und Carter auch, Dr. Carter, Astrophysik und Daniel, Archäologie. Und Carter fragt nach, ob er denn wüsste, warum man jetzt hier überhaupt sei. Daniel lacht, naja, vor 5000 Jahren vielleicht, aber heute, nein, ich hoffe, Sie wissen es. Und Carter verneint das, es ist ein peinliches Schweigen, was sich ausbreitet in dem Raum. Und Daniel sagt noch, dass er eben Ausländer eben da Englisch beibringt und Carter, ja, hier Ministerium für Weltraumforschung, oh, meint er nur. Und nein, also nicht als Astronautin, und dann, sie fängt dann an zu lachen, nein, ich überprüfe wissenschaftliche Berichte anderer auf Ungenauigkeiten oder sachliche Fehler, bevor sie zum Direktor geschickt werden. Daniels meint, das ist doch interessant. Carter nickt, naja, nicht wirklich, meint sie, und Hammond kommt und befreit beide aus dieser Peinlichkeit. Dr. Jackson, Dr. Carter, ich bin General Hammond. Er sieht normal aus, finde ich, also bartmäßig auch. So wie ein paar, genau, legt da ein paar Akten hin und deutet an, hier, nehmt doch mal Platz. Ja, was ist denn das, fragt Daniel. Und Wir haben ja eine Vertraulichkeitsverpflichtung. Was wir jetzt gleich besprechen werden, wurde von der US-Regierung als höchst, aber höchst geheim eingestuft. Sam starrt ihn an und Daniel klappt dann seine Akte erstmal demonstrativ zu, fragt nach, was denn los sei, wenn er das nicht unterzeichnen würde. Hammond mit einer Geste Richtung Tür, ja, dann könnte gleich wieder abdampfen. Sam fackelt nicht lang, schnappt sich den Kugelschreiber und unterschreibt das. Daniel zögert einen Augenblick, macht es dann auch. Dann beginnt eine Besprechung. Hammond holt so eine Akten raus, sehen wie SGC-Akten halt aus, sagt, dass eben Daniel über ausgezeichnete Kenntnisse in Archäologie verfüge, fragt da mal nach und Daniel, ja, ich denke schon. Aber unter ihren Kollegen finden ihre Theorien bisher wenig Anklang und Daniel, ja, bejaht das. Ägyptische Pyramiden als Landeplätze für außerirdische Raumschiffe und Daniel verteidigt sich, ja, das ist noch nicht wissenschaftlich bewiesen. Ich habe da lediglich die Möglichkeit angesprochen, die eben auf Grundlage der Forschung. Hammond unterbricht ihn, ja, ist ja schon gut. Sie müssen hier sich nicht verteidigen. Vor einem Monat hat ein Team von Archäologen der Uni Chicago da eine altägyptische Grabkammer in der Nähe von Gizeh entdeckt. Darin fanden sie Artefakte, die typisch für die damalige Zeit waren. Außerdem einige Objekte, die noch nicht identifiziert wurden. Und eine Videokamera. Und Carter so, eine Videokamera? Und Hammond, ja, war sogar perfekt erhalten. Sie hatte eine Luft. Hat in einer luftdicht verschlossenen Kanope gesteckt, zeigt ihnen eine Fotografie eben von diesem Vorgang. Die Technologie ist etwas anders, als wir sie kennen, aber es ist uns gelungen, die Batterien aufzuladen. Allerdings haben wir sie nicht hergeholt, weil wir eine Kamera gefunden haben. Wir haben sie eben wegen des Filmes gebeten, den wir dort drin gefunden haben. Er dreht sich um, schaltet den ein und wir sehen dann Daniel im Film, wie er die Kamera positioniert und meint, ja, okay, ich glaube, ich bin bereit. Er geht ein Stück zurück und dann sehen wir ihn und er spricht von sich und sagt eben, er sei Daniel Jackson und zum Team wird er gehören, das würde sich SG-1 nennen. Und wir haben gerade eine Zeitreise über 5000 Jahre hinter uns. Hammond sieht zu den beiden herüber und Sams Mund klebt da förmlich am Boden und sie schaut zu Daniel rüber und der nimmt die Brille ab, weil das auch nicht fassen kann.
Ja, das ist natürlich an der Stelle, man muss die Story ja irgendwie aneinander reihen, aber dass du dann, ne, die Leute, die in dem zeitreisenden Video zu sehen sind, extra einlädst, um denen das zu zeigen, macht für eine streng geheime Militäroperation gar keinen Sinn. Also, die hättest du außen vor gelassen, fertig. Also, ja. Schön,
Ja.
danke für die Informationen, aber was willst du jetzt mit dem realen? Mit dem realen alternativen Daniel,
Naja,
mit der
die haben
realen
ja,
alternativen Karte.
aber thematisch sie arbeiten sie ja auch ähnlich an der, deshalb denke ich
Ja,
mal.
aber weiß ich nicht. Daniel vielleicht noch, dass er irgendwas übersetzen soll, aber da ist ja, also das Video ist ja auf Englisch. Also.
Genau, das Video geht weiter und Daniel auf dem Film meint: Tatsache ist, dass wir nicht sicher sind, ob wir wieder zurückkommen können. Die Kammer, in der Sie diese Kassette finden, müsste kurz vor unserer Abreise entdeckt worden sein. Wir hoffen, dass sich die Zeitlinie nicht verändert hat. Egal, was sind ein paar grundlegende Ereignisse? Der Kommunismus ist in Osteuropa vorbei. Die müssten auf dem Weg zur Demokratie sein. Henry Hayes ist Präsident und alternative Kanzler Henry Hayes. Und Hermit, ja, unser Innenminister, Präsident Kinsey, war nicht sehr amüsiert, als er diesen Teil des Films sah. Finde ich sehr witzig. Kleiner Seitenhieb und Daniel dann auf dem Film: Sam, hilf mir doch mal weiter. Und Sam kommt ins Bild, winkt kurz: Samantha Carter, Colonel der US Air Force und Mitglied von SG-1. Und Alt Carter kriegt wieder einen Mund, also klebt auf dem Boden, was ist da los? Daniel schaut sie auch verwirrt an. Und Carter auf dem Film: Okay, ich finde, wir sollten hier den von Stargate erzählen. Und oh mein Gott, sagt Alt-Carter und Alt-Daniel, was ist denn SG-1 überhaupt? Und Hammond, ja, Geduld, und es geht dann weiter. Daniel auf dem Band meint eben, ja, Colonel Carter und ich arbeiten für das Stargate-Kommando. Ne, kennt ihr ja alle hier, Cheyenne Mountain-Einrichtung. Und in den letzten 8 Jahren sind wir regelmäßig durch ein großes, ringförmige Vorrichtung gereist, die sich Stargate nennt. Sie müsste 1928 in Ägypten entdeckt worden sein. Und im Verlauf dieser Weltraummission, sagt Carter in dem Video, sind wir in den Besitz von fortschrittlicher Technologie gekommen, die uns geholfen hat, die Erde vor mehreren Angriffen von Außerirdischen zu verteidigen. Und der Daniel im Film weiter: Falls die Dinge, über die wir sprechen, aus irgendeinem Grund nicht zutreffen, dann ist es möglich, dass wir die Zukunft unbeabsichtigt verändert haben. Denn der Zweck dieser Aufzeichnung ist die dringende Bitte an Sie, ebenfalls in der Zeit zurückzureisen und alles wieder, ja, in Ordnung zu bringen. Falls das Sterntor allerdings immer noch nicht entdeckt wurde, müssen Sie es suchen und zum Funktionieren bekommen. Und Daniel auf dem Band dann, ja, Jack, möchtest du nicht auch noch was sagen? Und nein, lieber nicht. Und denn ja, wir gehören doch alle in diesen Film. Und Krater,
Es,
wir ja.
ja, es ist, also, ne, wozu ist jetzt diese Videoaufzeichnung da drin? Vor allen Dingen, dass du alles ausposaunst, ja, ist ja super. Da wendet sich ja gegebenenfalls keiner ans Militär, ne? Also, das ist ja keine militärische Operation, die da gelaufen ist. Das könnte auch wirklich irgendjemand finden,
Einfach eine
das
normale
irgendwie ans Laufen
Ausgrabung.
bringen,
Ja.
ne? Und keine Ahnung, was damit betreiben, ne? Oder wenn er dann hört, das ist irgendwie eine riesen Energiequelle, der ist dann der nächste Energiemogul oder so, weil er sonst auch. Also das ist totaler
Ägyptische
Mumpitz,
Stargate-Teams.
ne? Dass man da irgendwie drauf kommt. Und vor allen Dingen, was natürlich auch Quatsch ist, weil sie ja an der Stelle sagen, so von wegen, hey, ihr müsst uns dann irgendwie helfen. Wir haben vorhin ja mitgekriegt, Jack ist so gerade mal irgendwie circa 5000 Jahre in die Vergangenheit gereist. Wenn die nächsten das machen, landest du gegebenenfalls auch nicht am selben Ort, am selben Zeit. Also das ist, die werden sich immer verpassen. Das ist totaler Quatsch. Also außer du reist jetzt in eine alternative Realität und hüpfst dann da rein und sagst dir, hey, benutzt mal nicht eure Zeitreisemaschine. Aber das ist ja kein Realitätshopper, das ist ein Zeithopper. Das ist totaler Blödsinn.
Carter meint dann, ja, wir haben keine Möglichkeit zu erfahren, wie sich die Dinge verändern. Und Daniel geht zur Seite und Sam atmet mal durch. Jack taucht auf und meint, General Jack O'Neill. Und ja, es werden sich Blicke ausgetauscht, ne? Und United States Air Force, alles in Ordnung. Daniel, ja, erzähl ihnen von der Zukunft. Und das macht O'Neill auch. College Football wird samstags gespielt, die Profiliga sonntags. Und es gibt keine Fische mehr in meinem See, nicht einen einzigen. Tja, ich glaube, das war's dann, oder? Und dann schaltet Hammett das Ganze mal aus. Und Daniel meint, hat der Sternentor gesagt? Und Carter so, und Zeitreisen? Daniel setzt die Brille wieder auf. Hier steht nur, Daniel setzt seine Brille wieder. Ich nehme mal auf. Was ist denn noch in dem Film zu sehen? Und Hammond, ja, Details zum Sterntor und SG-1 zusammen mit einem vierten Mitglied. Unsere Experten sagen, so eine Art humanoider Alien. Und
Was
Carter
ja nicht
so,
stimmt, ne?
ja.
Tiag ist ja ein Mensch, er hat bloß nur einen Symbionten mal in sich gehabt.
Ja. Und was wollen Sie uns sagen, dass wir jetzt hier mit irgendeiner alternativen Zeitlinie Teil eines Teams irgendwie sind, das zu anderen Planeten reist und die Erde gegen außerirdische Invasoren verteidigt? Und Hammond, ja, ich weiß, das kann man jetzt irgendwie schwer nachvollziehen, aber. Und Daniel, was ist denn jetzt mit dem Sternentor? Haben Sie das gesehen? Ja, Hammond sagt, man habe da bei diesen Koordinaten gesucht, die eben in der Aufzeichnung genannt wurden. Hat kein Glück gehabt. Dieses Gebiet wurde bereits früher erforscht, 1934, durch einen Dr. Langford. Aber er hat nichts gefunden, außer einer Tafel. Und da waren eben Hieroglyphen drauf, die bisher niemand übersetzen konnte. Wir haben gedacht, Sie könnten da vielleicht oder uns helfen, würden das mal gern versuchen. Und Daniel fragt sich, ob das denn ein Scherz sein soll. Na gut, wir stärken uns nach diesem eventuellen Scherz erstmal und switchen rüber in die Cafeteria.
Genau, diesmal gibt es keine Unmengen von irgendwelchem Kram, so ne, Cereals oder sowas, nein. Ja, Katha und Daniel begrüßen sich da so von wegen, ja, was sagst du denn dazu? Ne, will Daniel dann wissen, keine Ahnung, sagt sie. So von wegen ist schon sehr, sehr überwältigend und ja, sie holt dann ein bisschen die Physikkeule raus, ne? Zeitreise ist theoretisch möglich, ne, Quantum Gravity und hast du nicht gesehen, ne, Zeit ist fast so wie ein rotierendes Fluid innerhalb der Galaxie, was ja natürlich Quatsch ist, das wäre dann die ganze, ne, also gibt es nur Zeit bei uns in der Galaxie, das wäre aber mal interessant. So von wegen, ne, also wir könnten schon irgendwelche Reisende in der Vergangenheit, in die Vergangenheit schicken, ne, da wird aber ein Riesenhaufen an Energie benötigt. Auch gut, ne? Das sagt ja huge amount of energy required, das klingt so nach utopischen Mengen. Ne, also eigentlich müsste man davon da ausgehen, so wie das klingt, dass das eigentlich von einem ZPM gesteuert wird. Das heißt, man müsste einfach nur den Jumper auseinanderbauen. Ja, Daniel sagt so von wegen, ja, ne, ich habe jetzt mehr an uns gedacht, also die anderen uns, ne, so von wegen, also wenn du sie überhaupt uns nennen könntest, also ich weiß nicht, also ist irgendwie, ne, hast du nie das Gefühl, dass irgendwie für was Größeres bestimmt wird, ne? Also, ne, also kein 9-to-5-Desk-Job und ja, Carter ist der gleichen Meinung und ja, ich habe mein ganzes Leben, dachte ich irgendwie, irgendwas fühlt sich da falsch an und ja, das Leben ist halt immer das, was du daraus machst. Ne? Manchmal ist es besser, manchmal ist es schlechter, sagt dann die Alternative Gaba. Na, wir könnten das jetzt aber irgendwie alles ändern. Wir könnten ihnen helfen, dieses Stargate zu finden. Und ja, sie dann so von wegen, glaubst du, was wir machen, dass wir uns dann irgendwie zu einem Elite-Team intergalaktische Space Heroes machen? So von wegen, schauen uns doch mal an. Also, ne, sie haben uns das Ding jetzt nur gezeigt, weil wir da drin sind. Beziehungsweise bei Daniel ist es ja noch so wegen, er könnte gegebenenfalls diesen kruden Dialekt übersetzen.
Ja, genau.
Ne, das macht noch Sinn. Na, also eine Charta, die wissenschaftliche Papers dotiert. Also sorry, mit der kannst du überhaupt nichts anfangen. Wir es bleiben hier. Der Alternative Daniel schaut sich nochmal das Videotape an und hat dann irgendwie noch haufenweise Papers und Fotografien und sowas. Darum fliegen wie der normale Daniel halt auch. Oh ja, ne, holt das. Achso, genau, wir sehen den Film. So rum ist es dann. Na, also der. Das ZPM wird hochgehalten. Das hier ist ein ZPM und ja, irgendwie hört man dann Tiag auf dem Videorecording und so wegen, ich glaube hier, die Batterie gibt so langsam den Geist auf. Ja, ne, Daniel dann setzt nochmal an, so wegen, ja, dir das wichtig, das, also der richtige Daniel, das wichtig, ein Zero-Point-Modul, seine Aufgabe ist und dann aus. Hammond kommt wie gerufen daher, also der Alternative. Gutes Timing und ja, dieses ZPM erkundigt sich dann der Alternative Daniel, ist das zusammen mit mit der Aufnahme gefunden worden? Ja, nur so von wegen hoffen, Wissenschaftler untersuchen das und wie weit sind sie denn jetzt mit ihrer Übersetzung? Ja, ein obskurer Dialekt, so von wegen, ich kann schon verstehen, warum ihre Experten Probleme hatten. Ja, der Alternative Daniel sagt so von wegen, ja, hier, die Person, die das hier eingraviert hat, so von wegen, hat, glaube ich, meine Unterlagen, also meine wissenschaftlichen Research hat er gekannt. Ne? Also 2995 BC, 5 Jahre nachdem das Team da irgendwie eingelandet ist, gab es einen Aufstand. Ne? Die Ancient Egyptians haben sich gegen den Sonnengott Ra aufgelehnt, beziehungsweise sie glaubten, das war ein Imposter, also ne, jemand, der vorgibt, was zu sein, was er nicht ist. Ja, ne, er hat auf jeden Fall, also dieser Imposter, ich weiß gar nicht, wie man im Deutschen zu sowas sagt, dieser Betrüger, ne, ist auf jeden Fall in einem großen fliegenden Schiff davon geflogen und hat das Stargate mitgenommen und Hammond sagt dann, ja, ne, das ist aber doof. Ja, hier, aber da gibt es irgendwie noch eine zweite Lokation, wo es ein anderes Stargate gibt. Ja, wo denn? Ja, daran arbeite ich noch und ja, ich danke, Doktor. Ich freue mich schon auf Ihren Report und Daniel sagt dann also der Alternative, ne? Oh, General hier, so von wegen, also wenn das okay ist, würde ich gerne mit bei der Expedition dabei sein, die das zweite Gate dann sucht. Ne? Hammond guckt ihn aber zweifelnd an. Es geht in der Alternativkantine weiter. Vermutlich gibt es auch nur Vegetarisches, weil sie essen jetzt auch Blue Jello. Und Daniel kommt dann zu Carter dazu und ja, du hast recht, sie werden uns hier irgendwie ausschließen. Und Carter, ich bin jetzt nicht überrascht. Und ich habe noch nicht mal meine Übersetzung beendet, sagt er dann so von wegen. Also, wir haben da jetzt aber irgendwie noch ein bisschen ein Druckmittel. Und ja, was sagt's denn so von wegen? Ja, das zweite Stargate ist irgendwo in der Antarktis. Irgendwo in der Antarktis? Ja, nicht genau, aber. Ne, Land der Kälte im Süden, das ist wohl Antarktika, großer Ort, ne, so wegen viel, viel Eis. Der das Tablet gefunden hat, hat wohl keinen Weg gehabt, um jetzt irgendwie Latitude und Longitude in ägyptischen Hieroglyphen dazu. Wobei das auch Quark ist, das könnte man ja einfach da reinschisseln. Also, ne, was ich, was machst du, Weltkarte oder sowas mit irgendwie annähernd den
Ja,
Breitengraden
möglich.
oder
Ja.
sowas, ne, machst ein Kreuz dann da rein, das kann man ja übereinander legen. Also wenn du die Längen und Breitengrade da irgendwie so halbwegs wenigstens von dem Ausschnitt drin hast, irgendwie die Landmasse nur einzeichnen und so einen ungefähren Punkt da einzeichnest, wäre schon möglich. Wobei das eh albern ist, warum hat Daniel das nicht einfach in Englisch da drauf geschrieben? Also das macht ja auch keinen Sinn,
Ja.
weißt du, er hat ja auch die Kamera da angelegt. Also das ist doch, na, das ist, ach, ich weiß nicht, das ist alles so doof. Ja, wir sollten auf jeden Fall zusammenhalten, sagt Daniel. Auch wenn Carter sich ein bisschen überflüssig fühlt, ne, weil sie hat ja jetzt irgendwie nichts zu tun. Ja, wir brauchen jetzt irgendwie jemanden, der uns da irgendwie beisteht, sagt Daniel. Ne? Also irgendjemand, der nicht Nein sagen kann. Und wir gehen jetzt zu der Person, die schon in dieser Folge Nein gesagt hat. Wir sehen nämlich wieder den alternativen O'Neill, der an Bord seines Bootes ist. Und dann kommen Carter und Daniel dazu. Und ja, hier wollt ihr eine kleine Tour. Und Daniel fragt dann Jack O'Neill, was ja auch du. Achso, ja, sie kennen sich ja nicht. Er bestätigt das. Ich bin Dan Jackson, Samantha Carter. Ah, ihr seid ein Pärchen. Nein, 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 nein. Wiegelt man direkt ab. Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Stört Daniel ja im normalen Leben ja auch nicht. Also den realen Daniel, den unseren Daniel. Was wollt ihr denn? Ja, wir sind jetzt letztens vom Militär angesprochen worden hier. National Security. Hast du nicht gesehen? Was natürlich risky ist, die haben den NDA unterschrieben. Also da jetzt irgendwie mit irgendwem zu reden, der mit der ganzen Sache ja in dieser Realität nichts zu tun hat, ist vielleicht so ein bisschen, das darf man sich, aber da darf man sich nicht erwischen lassen. Ja, und ihr sagt dann auch, hat keinen Bock da drauf und ist wirklich wichtig, ne? So wegen ein bisschen was von ihrer deiner Zeit kannst du sicherlich. 150 Tacken kostet eine Stunde, um das Boot hier zu mieten. Und ja, wir wollen aber nirgendwo hingehen. Und der Alternative und ihr sagt, es ist euer Geld. An Bord sieht man jetzt und ja, der alternative O'Neill arbeitet da immer noch und ja, die beiden Besucher sitzen nebeneinander auf einem Bänkchen, haben schon Life-Jackets an, wobei sie ja eigentlich nicht los wollten. Ne? Also wozu braucht man bei einem gedockten Schiffchen hier irgendwie Schwimmwesten? Und ja, ne, der alternative Danny berichtet, ja, hier ist Stargate Time Travel, hast du nicht gesehen? Ja, und jetzt auch noch diesen T'Alk da irgendwie zu finden, wobei das ja auch Quark ist, wozu brauchen sie den? Ja, ne, so von wegen, ja, to go, ne, und Daniel fasst das Ganze nochmal zusammen. Ja, ne, erstmal alle Leute zusammen haben, dann zurück in die Zeit gehen, dann die Vergangenheit ändern und die Zukunft wieder beheben. Und ja, O'Neill arbeitet da immer noch und Daniel ist sich nicht ganz sicher, ob er überhaupt zugehört hat. Und ja, O'Neill sagt auch, er hat sich die beste Mühe gegeben, nicht zuzuhören. Ja, das klingt ja auch ein bisschen bekloppt, sagt Daniel. Und ja, was denn davon? Ne? So von wegen, ach so, ja, ich glaube, bekloppt ist der Moment gewesen, wo ich euch an Bord gelassen habe. Ja, du musst uns nicht glauben. Na, also, wir wollen nur, dass du dir das Tape anguckst und dann selber entscheidest. Und ich habe mich schon entschieden. Und ja, guck. Na, eure Zeit ist jetzt auch abgelaufen und ja, bist du nicht irgendwie so ein bisschen interessiert daran, dass irgendwas da draußen ist, irgendwie was, was mehr ist als das hier? Und Neil starrt ihn nur an und sagt schon ganz so, nein. Und ja, wir sind ein Team, wir könnten ein Team sein, wir könnten die Welt retten. Mehrfach, sagt Carter dann. Und ja, okay, nö, ja, die drei von uns, die Welt, ja, na, wir können sie retten, klar. Ja, Carter ist auch schon am Verzweifeln und sagt dann, boah, ich habe meine Vielfliegermeilen dafür verballert. Und ja, Daniel entschuldigt sich da nochmal bei O'Neill, ja, tut mir leid, dass wir uns überlästigt haben. Und kein Problem, kein Problem. Ja, ne, so von wegen, ja, sie müssen da noch die Life-Jackets anziehen und ja, ausziehen und schmeißen sie dann an Bord zurück. Und ja, wir gehen in den alternativen Stargate-Korridor zurück.
Sam und Daniel werden da rumeskortiert von Soldaten, also alternativ, ihr wisst ja, muss man jetzt nicht immer zu sagen, das ist ja, also
Stimmt,
hier,
es taucht auch nie wieder,
ja,
in dieser Folge taucht überhaupt kein reales,
genau, also in der
also
Folge
es ist
jedenfalls jetzt, ja.
eigentlich nur noch das Alternative.
Ihr wisst ja Bescheid, ich hab's ja gesehen, ihr habt ja die Hausaufgabe gemacht, auch hier, letzte Reihe, links hinten, genau. Carter fragte, haben Sie denn eine Ahnung, was hier los sei? Und Daniel schüttelte mit dem Kopf. Sie treffen dann auf Major Davis. Und der begrüßt ihn, was ist denn hier los? Fragt Carter. Und Daniel fragt auch mal nach, haben Sie jetzt irgendwie das zweite Sternentor? Und Davis verneint es. Aber wir haben beschlossen, Ihnen was anderes oder irgendwas zu zeigen. Sie öffnen dann eine Tür und da entdeckt man in dem Raum dann den Puddlejumper. Es wird fasziniert angestarrt und Daniel meint auch, wow. Ja, wir glauben, sagt Davis, SG-1 hat mit diesem Schiff die Zeitreise unternommen. Sie gehen dann um das Schiff herum zum eigentlichen Eingang. Sam berührt die Außenhülle und wo haben Sie das her? Es wurde in der Nähe der Grabkammer entdeckt, in der sich die Videokamera befand. Bitte, ne? Und vorsichtig wird das Schiffchen betreten und Carter findet es doch unglaublich und fragt, ob das Ding jetzt auch schon oder betriebsbereit überhaupt sei. Davis verneint das noch nicht. Sie gehen nach vorne und Carter sagt, auf dem Video hieß es, dass ein Jack O'Neill eben irgendwie ein Gen hätte und das Ding dann eventuell fliegen könne. Sie bleiben dann vor dem DHG stehen. Das hier ist die Schaltzentrale, sagt Daniel und Carter richtig. Das Video besagt, dass es sowohl in der Lage war, durch das Sternentor zu gehen, da als auch Zeitreisen durchzuführen. Und Daniel, ja, das ist wahrscheinlich so eine Art Wahlmechanismus. Ja, sie berühren hier fast das DHG. Dann kommt eine Stimme zum Vorschein und die kennen wir alle, denn es ist der, ja, gute McKay. Fassen Sie ja nichts an, meint er. Die beiden zucken erstmal zusammen und bitte überlassen Sie das den Experten, meint McKay. Also er ist auch hier, ja, so wie er ist. Rodney trägt ein blaues Shirt mit den Worten Mr. Fantastic drauf. Das ist schon sehr drüber. Und Davis stellt ihn auch vor, ne? Dr. Rodney McKay, der führende Wissenschaftler bei diesem Projekt. Und McKay meint nur, hi. Und Davis, ja, das ist Dr. Carter und Dr. Jackson, beide strecken ihm die Hände entgegen, aber Rodney ergreift nur Sams Hand. Also das ist auch hier so, freut mich sehr und schüttelt sie und dann langsam ist Sam sehr irritiert aufgrund des gefühlt minütig länglichen Händeschüttelns. Davis, ja, meint, wir hatten gehofft, sie könnten ihnen da behilflich sein. Rodney lässt immer noch Sams Hand nicht los und ja, Sam, ja, also das passiert doch irgendwann und Sam wischt erstmal ihre Hand an der Hose ab. Dann danke, sagte McKay und Davis lässt die jetzt allein, sagt er und die drei sind jetzt unter sich.
Was auch merkwürdig ist, warum bringt Davis die da so hin und mit der Aussage, so viel, die könnten dich da vielleicht unterstützen. Also Carter hat von dem vermutlich überhaupt null Ahnung, weil sie sich nie mit außerirdischer Technologie beschäftigt hat, also die alternative Kata. Und ein Daniel, mit dem kannst du auch nichts anfangen, weil der kann vielleicht altägyptisch, aber der kann kein antikisch. Also jedenfalls dieser nicht. Ja. Es ist totaler Quatsch und vor allem gibt es da ja überhaupt gar kein Manual oder sowas. Da gibt es halt nur die Stargate-Symbole auf dem Wahlding. Vor allen Dingen, auch das ist etwas merkwürdig, weil die Lösung kommt ja gleich auch noch so ein bisschen. Das ist ein antiker Schiff. Das hat mit dem Wahl-Apparillos der Go'uld nichts zu tun. Da sind auch ganz andere Symbole drauf. Nur ob du mit einem Wahlmechanismus aus einem Puddlejumper ein irdisches Gate wählen könntest, eher unwahrscheinlich. Ja, und dass du dann noch eine Übersetzungstabelle dabei hast, die müsstest du Daniel ja jetzt auch, also der richtige Daniel ja jetzt auch mitgegeben haben, weil wie gesagt, da kommen wir aber gleich zu.
Hatten sie versucht, eine Toradresse anzuwählen, sagt Carter und die Daniel Jackson da erwähnt hatte auf dem Video und McKay, warum sollten wir das machen? Und Sam schaut ihn erstaunt an, um zu sehen und McKay, natürlich haben wir das, mein Sarkasmus, wir haben die Adresse mehrfach angewählt, ohne Erfolg und ja, irgendeine andere Kombi, verzeihen Sie, bitte, was war Ihr Fachgebiet? Und Carter, ja, Astrophysik und Daniel Archäologe und McKay, ich höre ihn zu, weil, und Carter, ja, weil wir auf dem Video sind und McKay zu Sam, nein. Ihnen würde ich sogar zuhören, wenn Sie das Telefonbuch vorlesen würden. Und Carter nur, oh Mann. Ja, McKay dann, also ich stehe auf diese Nummer mit dem erotischen, was? Mit der erotischen Bibliothekarin. Okay, wollen wir zusammen Mittagessen, damit ich Sie auf den neuesten Stand bringen kann? Heute gibt es Zitronenhuhn, mein Lieblingsessen. Sam quetscht sich dann irgendwie an dem vorbei und die beiden verlassen das Schiff. Und er betatscht sie noch am Po.
Ist das nicht auch irgendwie ein Gag? Ist er nicht gegen Zitronen oder so? Er ist gegen Zitronen allergisch, ja. Ja, in der anderen Realität. Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
Das ist genau der Gag. Und ja, er sagt noch, ja, wir haben eine Menge zu bequatschen. Wir springen dann in einen Korridor.
Daniel das hat also falsch ausgesprochen. Betatschen, meint er.
Betatschen. Um eine Ecke. Und Sam kommt dann auf ihn zugerannt, also von hinten auf ihn zugerannt. Daniel hier, ist er hinter mir? Und Daniel so, wer? Na, McKay. Und Daniel schüttelt den Kopf. Ach, Gott sei Dank, der Kerl kostet einem Nerven. Jetzt habe ich ihn abgehängt. Also da ist wohl ein wildes Verfolgungsspiel quer im SGC gelaufen, von dem wir nichts gesehen haben. Carter, na gut, die Technologie ist ja uns weit voraus. Aber ich habe etwas, was wirklich wichtig ist. Und Daniel, was denn? Naja, dieser McKay hat doch vorhin gesagt, sie hätten ein paar Mal versucht, die Geldadresse anzuwählen und nichts passierte. Ja? Na, ist doch klar. Hier konnte auch nichts passieren. Und Daniel dämmert was.
Ja, das ist auch interessant, warum sie es überhaupt ausprobiert haben. Was soll denn passieren?
Ja.
Also, das ist so, als würde ich meine Fernbedienung vom heimischen Fernseher mitnehmen und jetzt irgendwo anders hingehen und dann auf den Fernseher halten, mich wundern,
Thomas, dass das passiert. Universalfernbedienung. Ich kann keinen Fernseher da haben. Universalfernbedienung.
Also, du hast eine Fernbedienung, aber keinen Fernseher. Was soll denn passieren, wenn ich auf den Anschalter drücke? Also,
der getarnte Fernseher enttarnt sich. Ja. Wir enttarnen den Besprechungsraum. Da ist nämlich Daniel und Sam, die sitzen da und der Davis kommt nochmal rein und ja, haben sie was gefunden nach dem Motto? Also er hat wohl was gehört oder so, dass eben was gefunden wurde. Und Daniel, ja, wir warten auf Daniel Hammond, hätte ich fast gesagt, auf General Hammond. Daniel zieht eine Akte zu sich und faltet die Hände und Sam macht es gleich. Also es wird hier billiges Pokern in Anführungszeichen gespielt. Und Davis, ja, ist sehr beschäftigt, erzählen Sie mir doch. Und ich entscheide, ob es wichtig und ja, gut genug für ihn ist sozusagen. Die beiden sehen sich kurz an und Daniel schiebt eine Akte zu Sam rüber und ja, die wieder zu Davis. Und Davis schlägt sie auf und Wir sehen die Fläche von Antarktika mit einer Art Maske von Zielscheibe. Und Carter sagt, ich habe unsere Versuche, das Gate anzuwählen, mit jüngsten seismischen Aktivitäten in Antarktika verglichen. Sie passen perfekt. Das Epizentrum befand sich in allen 8 Fällen genau an derselben Stelle. Etwa 50 Meilen entfernt von McMurdo. Und sie deutet dann auf diesen roten Punkt. Dort werden sie das zweite Tor finden. Und sie kriegt ihn dann an. Und Daniel, und ist es wichtig genug? Davis entschuldigt sich und verschwindet ganz schnell.
Die Frage ist doch eigentlich, wieso sollte es seismische Aktivitäten dabei geben? Das hatten sie ja am Anfang noch als Nebenwirkung, weil sie das Gate nicht richtig eingestellt hatten, mit irdischer Technologie ans Laufen bringen wollten. Also das macht eigentlich keinen Sinn. Ja, du hast vielleicht ein bisschen Gewackel im Gletscher oder so, das könntest du haben, weil das Gate geht auf, wenn es nicht komplett innen vereist ist, kommt da der Wusch raus und zerstört dann ein bisschen was Eis, aber das wirst du nur mit einer Bodenprobe irgendwo
wenn
in der Nähe.
Wenn du genau daneben stehst, merkst du
also,
es.
Ja.
Also, ein bisschen übertrieben, aber gut. Naja, auf jeden Fall.
Das ist das Rumble-Feature. In der alternativen Realität gibt es das Stargate mit einem Rumble-Feature.
Rumble-Feature mit Wegfunktion, alles drin. Dann springen wir nochmal zur letzten Szene in den Gate-Raum.
Ja, alternativ Carter und Daniel kommen da in den Gate-Raum rein und da ist man am Arbeiten und gehen dann auf Carter zu, Hammond zu und fragen, ja, General, Sie wollten uns sehen. Ja, so von wegen, Hammond bedankt sich und sagt, es war genau da, wo sie gesagt haben, dass es wäre gute Arbeit, man bedankt sich. Ich wollte mich hier bei Ihnen bedanken, so von wegen, ohne Ihre Mitarbeit wäre dieses Projekt unmöglich gewesen. Ihr Land verdankt Ihnen einiges und, aber wir sind noch nicht fertig, jammert dann Daniel rum. Hammond sagt dann, ja, so von wegen haben Sie recht, wir sind nicht fertig, aber Sie beide, so von wegen, da gibt es draußen ein Flugzeug, was auf Sie wartet, das Sie nach Hause bringt. So von wegen, ich muss mich nochmal ans NDA erinnern, und Carter dann, ja, hier, bitte, also, warten Sie mal eine Minute, Sie wollen ein Team durch das Gate schicken. Vor allen Dingen, die Frage ist doch eher, wohin wollen Sie sie schicken und was Daniel, also der reale Daniel, denen denn für eine Adresse gegeben hat. Also, Chulak? Aber das ist ja, na, weiß ich nicht. Es ist, naja. Ja, deswegen, Hammond bestätigt, deswegen, wir sammeln gerade ein Team zusammen, aber wir sammeln so auf den Tape gesehen, deswegen wir sind das Team, deswegen, wenn irgendjemand gehen sollte, dann ist es wohl uns. Tut mir leid, Dr. Jackson, aber weder Sie noch Dr. Carter hier haben das nötige Training oder die Qualifikation für eine Mission wie diese. Deswegen, das ist nun mal so und Hammond lässt die beiden dann da stehen, während das Gate in Position gebracht wird. Ja, to be continued, Ende Gelände, übernächste Woche. Folge 2.
Ja, wir kommen zur Trivia. Das ist die erste Episode World Premiere, in der Thomas die Daedalus erwähnt. In der die Daedalus erwähnt wird. Und genau, Thomas hat sie vorhin erwähnt. Ja, die taucht dann natürlich, Spoiler-Problem, aber natürlich taucht das Ding auch irgendwann auf. Bestimmte charakteristische Elemente der Filmmusik zu Möbius waren seit der Premiere von Children of the Gods nicht mehr zu hören. Was musikalisch nahelegt, dass Children of the Gods einen Anfang von Stargate SG-1 darstellte, Möbius dagegen eine Art Schluss. Joel Goldsmith teilte sich der Urheberschaft der Musik zu Möbius, teilt sich die Urheberschaft, das klingt, mit David Arnold, der die ursprüngliche Theatermusik, Filmmusik wahrscheinlich, für den Stargate-Film kombinierte. Arnolds Urheberschaft für die Episodenmusik kam zu seiner regulären Urheberschaft für die ursprüngliche Stargate-Themes hinzu. Der Joseph Malozzi hat sie im Gate World Forum geäußert. Es ist die Zeitreise, / alternative Zeitliniengeschichte, die alle Zeitreisen, / alternative Zeitliniengeschichten beendet. Eine Geschichte, die so voller Wendungen ist, dass einem der Produzenten beim Versuch, sie zu verstehen, tatsächlich der Kopf explodierte. Fehler gibt's noch, habe ich nur ein paar rausgedengelt. Daniel zeigt dieses Buch Jack, Auge der Sonne. Dies beschreibe die Rituale der Antike für ihren Sonnengott Ra. Offensichtlich sind jedoch die Ägypter gemeint.
Nein, das ist aber nur ein Übersetzungsfehler. Das hat nichts damit zu tun. Es geht um die Ancient People.
Hier steht ja Übersetzungsfehler, stimmt. Ja,
die Ancient People. Also es hat nichts mit den Antikern zu tun, also wenn dann Übersetzungsfehler.
Als SG-1 in der Pyramide auf die Rückkehr von Tiak wartet, verstecken sie sich hinter einer Säule. Auf der Säule sind die Hieroglyphen nicht wie üblich eingemeißelt, sondern stehen aus der Säule hervor. Solche Hieroglyphen gibt es aber in Pyramiden nicht, sondern nur auf den Gur'ul-Schiffen. Oh mein Gott, sie waren in einem Gur'ul-Schiff, was außer wie eine... Nein, Spaß.
Außerdem wissen wir gar nicht, ob die in der Pyramide waren.
Naja, es sah so aus von innen.
Ja, es ist irgendein Tempel. Also.
Ja. Als Tiak in der darauffolgenden Szene das ZBM übergibt, ist es aktiv, obwohl nicht angeschlossen. Als Sam dem Team die Daedalus vorstellt, sieht man auf den Bildern die Umrisse der Prometheus. Achso,
Ja,
ja.
das ist ja normal. Das ist ja dasselbe Schiff, bloß noch haben sie es mit anderer Technologie. Also das ist ja Quatsch. Das ZBM leuchtet übrigens immer. Also wenn es nicht leuchtet, das ist der Fehler.
Um das zweite Stargate zu finden, vergleicht Alternativkarte die Zeitpunkte der Testanwahlen mit, ach, die, also, mit seismischen Aktivitäten in der Antarktis. Aber zwischen den USA und der Antarktis liegen tausende Kilometer. In der Atlantis-Folge Mutterliebe muss McKay, Spoiler, mit einem Jumper ganz nah an den Zentralturm fliegen, weil der Unterwasserhangar zu weit vom Stargate entfernt ist für eine Aktivierung. Und dabei sind die Pegasus-Gates sogar noch moderner als die in der Milchstraße.
Also
Ja,
ja,
ja.
ne, das mit den seismischen Aktivitäten haben wir ja eh schon, aber das ist ja jetzt kein Grund, dass das nicht funktioniert. Also das ist ja, also ne, klar, ne, dass das zu weit entfernt ist, aber das mit den seismischen Aktivitäten, das hat aus anderen Gründen nicht funktioniert. Also das kriegst du auch mit. Also ne, selbst wenn du ein kleines Erdbeben irgendwo hast, das kriegst du mit. Und vor allen Dingen gibt es auch Sensoren rund um die Welt, die Erdbeben aufzeichnen. Also sorry, ja, Amerika ist weit von der Antarktis zurück, aber du prüfst ja nicht deinen Sensor, den du oben auf dem
Nee.
Stargate stehen hast. Also das ist ja Quatsch.
Wir kommen zum Zitat der Woche. Thomas, wie sieht's denn da aus?
Ich habe das Klischee am Anfang genommen, mit wo Sabrina sagt, so von wegen, ich habe es mir irgendwie mit Hut und Pistole und Peitsche und so vorgestellt, ne?
Ah ja, sehr gut.
Weil einfach super auf Indiana Jones. Ich mag Indiana Jones, passt.
Ich habe dieses, wo Daniel meint hier, wir haben eine Zeitmaschine, wir gehen zurück und holen das ZBM. Und Jack meint ja, ich durfte nicht mehr zurückgehen, um das Basketball-Endspiel vom letzten Jahr zu sehen. Genau, ja, klassischer O'Neill halt. Genau, damit kommen wir zur Bewertung.
Fangen
Ja,
wir an.
okay, genau, ist ja jetzt hier ein Zweiteiler mit hin und her springen, alternativ und so weiter. Ja, ist halt immer schwierig, ne, mit Logik und so. Das hat man, glaube ich, bei der Folge, warte, hieß die 1969? Ich glaube, sie hieß so. Auch muss man halt immer gucken, ob man damit leben kann, dass das eigentlich nicht so geht. Ich kann es. Aber ja, es gibt dennoch bessere Folgen. Was halt mal witzig zu sehen ist, dass halt hier Carter, Daniel und so die Charaktere, die man kennt, alle ein bisschen anders sind oder nur einen Bart haben. Das ist ja immer dieses Spiegeluniversums-Ding in Anführungszeichen, dass dann irgendwie die Männer haben halt alle meistens dann einen Bart oder keine Ahnung. Aber McKay ist ja immer noch so McKay, bloß mit diesem Zitronendings nicht. Das kann er dann essen wohl. Oder er weiß es noch nicht und ist dann tot. Das würde dann auch alles verändern. Wir beobachten das. Aber generell hat es mir gefallen, war sehr kurzweilig, auch wenn da einiges nicht so vielleicht hingehauen hat. Aber ja, die Folge legt ja halt eher mehr Wert auf diese ganze. Die sind jetzt alles andere Leute. Manchmal fand ich es auch ein bisschen zu übertrieben, wie die alternativen Carter und Daniel gespielt haben, in Anführungszeichen. Es war dann zu auf die 12. Das würde ich der Folge noch ankreiden. Aber dennoch reicht es bei mir für einen Daumen schräg nach oben, ganz oben noch nicht. Vielleicht ist es dann bei Teil 2 der Fall, aber das weiß ich jetzt natürlich noch nicht, weil ich es noch nicht gesehen habe. Ja, das war's schon. Kann man machen. Und ja, wer so auf Zeitreisesachen steht, der kann die Folge gut sehen, finde ich.
Okay, also schräg nach oben, sagst du. Also ich habe dafür einfach zu viel zu meckern. Also das ist einfach, da macht vieles einfach keinen Sinn. Ne? Also einerseits, wenn man O'Neill dann ein Spiel in der Vergangenheit nicht gucken lassen, wo er nur guckt, er isst vielleicht noch ein Hotdog. Ne? Aber mal ganz ernsthaft, dann gehen sie zurück und wollen da tausend von Jahren ein Ding klauen, was für Zeremonien regelmäßig benutzt wird. Ne, betäuben irgendwelche Leute, dann wollen sie aber keine Leute umbringen oder auch nicht weiter ne, betäuben. Also mal ganz ernsthaft, was glauben die, was das für einen Impact hat, wenn man dieses Antiker-Ding dann da wirklich ausbuddelt? Und die Goa'uld sind ja auch nicht dumm. Ne, also selbst wenn sie es in dem Moment nicht bedienen können, weißt du, die sind potenziell unsterblich. Ne, das könnte man ans Laufen bekommen. Und Ra mit Antiker-Technologie, I don't know, ob das so eine tolle Idee ist. Also, die Grundprämisse ist schon schräg. Die haben viel Techno-Bubble da drin, der einfach totaler Quatsch ist. Na, also, du hast es gerade selber ja auch noch gesagt mit dem Ansteuern, dass das so auf die Entfernung vermutlich überhaupt nicht funktioniert. Wir haben Erdbeben, die vermutlich gar keine Erdbeben wären oder keine, da hätten gar keine sein können. Warum Daniel, also der richtige Daniel hier, die Kanope nicht auf Englisch beschriftet, keine Ahnung. Damit der andere denkt, ich habe keine Ahnung. Also da ist einfach zu viel, was irgendwie nicht stimmt. Es gab Folgen mit deutlich mehr Mumpitz. Dementsprechend sage ich nur Daumen schräg nach unten. Na, also da ist noch Luft nach unten. Da ist aber auch viel, viel mehr Luft nach oben. Weiß ich nicht. Das ist jetzt auch so. Und vor allen Dingen auch die Prämisse, warum sollten die jetzt das Team zusammenführen? Das macht keinen Sinn, auch hier den alternativen, die alternative Charta dazu zu holen. Es macht keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Es ist Quatsch. Die ganze
Ja, es,
Prämisse ist schon
na, das ist,
irgendwie.
glaube ich, immer, das ist, glaube ich, so ein typisches Sci-Fi-Serien- oder Film-Trope. Wenn man in der Vergangenheit ein Video findet mit den Leuten drauf, dann bringt man die dahin. Das ist, glaube ich, immer dieses Klassische, ob das jetzt
Ja,
immer, weißt du, ob
ist
es Sinn macht
klar.
oder nicht, ne? Aber ja, genau.
Ja,
Ja.
ich werde mich vermutlich in der übernächsten Woche auch nochmal tierisch darüber aufregen, dass wie sie da die ganze Scheiße denn dann auflösen, weil das vermutlich auch hinten und vorne nicht passen wird.
Vielleicht wird es die geilste Folge von Staffel 8. Niemand
Ja,
weiß es.
das
Ja,
kann
ja.
sein.
Aber wir beobachten das auf jeden Fall. Was wir auch beobachten, ist ja, die Folge nächste Woche natürlich. Das wäre sinnvoll. Krasser Übergang, ich weiß.
Wir werfen da ein Auge drauf. Wir haben Libra.
Eins. Wir haben eigentlich
Eins.
vier Augen. Das heißt, wir müssen noch auslosen,
Wer denn guckt, ja.
wer die Folge halb guckt, genau. Was ich sagen kann, im Original heißt es The Siege und im Deutschen, ja, heißt es halt auch die Belagerung Teil 1. Da weiß man, ah, es ist doch auch wieder eine Folge mit mehreren. Also mindestens Doppelfolge, es ist sogar ein Dreiteiler. Ja, es ist, ich, so plakativ mag ich es immer nicht, weil man dann schon weiß, worum es geht. Ich würde dann wenigstens gern 10 Sekunden überrascht werden, aber wir wissen ja eh, dass das Thema ansteht und es wird jetzt auch mal soweit sein, nach den vielen Folgen, die dahin drauf zugearbeitet haben. Und wir haben auch darauf gearbeitet, denn wir haben dann wieder einen Gast. Wir hoffen, das klappt alles. Ja, war auch schon mal hier. Der wird dann, wenn das alles klappt, auch bei dem zweiten und dritten Teil dann dabei sein. Genau, mehr muss ich zu dieser Folge nicht sagen. Ich meine, die heißt die Belagerung. Ja, deshalb. Also, es geht hier um England und Frankreich. Genau. Ja, dann sagen wir euch, guckt euch gerne Baseballspiele in der Vergangenheit an, aber bitte esst nur Hotdogs, die nicht vergiftet sind, oder? Das ist doch ein Tipp.
Und tretet auf keine Käfer.
Das sowieso. Außer halt diese komischen, ekligen Dingern aus Atlantis, weil dann die Rays und ihr wisst das ja. Da könnt ihr dieses
Ja,
ja.
oder diese
Ja.
überdimensionalen Käfer hier, Foothold.
Das ist doch eine gute Lebensstrategie in diesem Sinne. Bewertet uns gerne und unterstützt uns gerne über Ko-fi, wer das machen möchte. Die Stefanie hat es wieder getan. Vielen Dank dafür. Ja, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschö.
Tech Mate, bis denn. Ciao.